In der Pause kamen verschiedene Fragen und da habe ich gemerkt, oh, ich hätte noch etwas ganz Wichtiges sagen sollen. Und zwar im Zusammenhang, weil wir ganz verschiedene Bibelübersetzungen benutzen. Und ich mache mir es eigentlich sehr einfach. Ich nehme die alte Elberfelder, sie ist so genau. Und dann geht es alles schön auf. Aber ich habe gemerkt, einige haben echte Probleme gehabt mit Daniel 9, Vers 25. In der revidierten Elberfelder, Brockhaus, dort ist die messianische Bedeutung der Prophetie völlig zerstört worden. Und wie ist das gekommen? Die haben so übersetzt, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen, bis auf den Messias sind 7 Jahrwochen, Punkt. Und dann 62 Wochen lang wird aufgebaut werden und so weiter. Obwohl im hebräischen Text steht nichts von lang, sondern es steht, wenn man wörtlich übersetzt, wirklich das, wie ich das an den Fohlen gezeigt habe. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Und dann stimmt's. Und es geht auf den Tag genau, nicht wahr? Das zeigt uns also wieder, wie wichtig es ist, dass man eine ganz genaue Bibel hat. Und ich habe gesehen, auch in einer neueren Luther-Übersetzung ist es auch zerstört worden. Aber woran liegt das? Nun, das liegt an den musikalischen Zeichen im Text. Das ganze Alte Testament ist ja versehen worden im Mittelalter von den großen Rabbinern, den Masoreten, mit Punkten und Strichen, um zu wissen, wie man beim Lesen Vokale einsetzen muss. Auf Hebräisch schreibt man nur Konsonanten und es braucht keine Vokale. Die Sprache ist so gebaut, dass wenn die Sprache lebendig ist und man sie beherrscht, kann man lesen ohne Vokale. Aber um das sicherzustellen, die richtige Aussprache, haben die das hinzugefügt und sie haben noch musikalische Zeichen hinzugesetzt. Also praktisch bei jedem Wort steht ein musikalisches Zeichen und das geht zurück auf die Tempelmusik. Und zwar auf Handzeichen. Das hat Susan Haig Ventura, die hat ja das wieder entziffern können, wie diese Zeichen ursprünglich, welche Bedeutung sie ursprünglich hatten. Und das sind Handzeichen des Dirigenten. Nicht wahr? In den Psalmen steht ja immer wieder dem Vorsänger und so weiter. Lam Nazeach, das ist dem Dirigenten. Und der hat die Zeichen gemacht und dann wusste das Orchester und der Chor, wie sie genau singen müssen. Und dort geht es um ein Zeichen, das heißt Atnach. Und das hat man im Allgemeinen dann als Interpunktionszeichen verstanden, dass Atnach ist häufig an der Stelle, wo ein Punkt ist im Text. Aber nicht unbedingt. Zum Beispiel in 1. Mose 1, Vers 1, dort ist der Atnach: Im Anfang schuf Gott, dort ist er, den Himmel und die Erde. Ich weiß, es ist eine kleine Zäsur. Im Anfang schuf Gott, Gott ist Subjekt. Wen? Himmel und Erde, die Natur. Die wird von Gott völlig getrennt. Und das ist also der vierte Ton in der Tonleiter, man könnte sagen die Subdominante. Also, Bereshit bara Elohim, das ist Atnach. Et ha-shamayim ve et ha-aretz. So muss man das singen. Man könnte es sogar vierstimmig begleiten, so könnte man das ganze Alte Testament durchsingen. Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim ve et ha-aretz. Ist nicht schlecht, oder? Ja, also ich will sagen, dieser Atnach ist eine kleine Zäsur, aber das braucht überhaupt nicht ein Punkt zu sein. Und so ist es, vom Ausgehen des Wortes sind es 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Und dann muss man einen Punkt machen. Und die ältesten Bibelübersetzer, die von der Septuaginta, der griechischen Übersetzung im 3. Jahrhundert vor Christus in Ägypten, die haben das auch korrekt verstanden. Also in vorchristlicher Zeit, 67 Jahrwochen, das gehört zusammen. Und sonst ist alles kaputt. Und wenn man es richtig übersetzt, dann ist es echt perfekt. Und damit kann man orthodoxe Juden und auch liberale Juden evangelisieren. Das ist wirklich der Hammer. Ich mag mich noch erinnern, ein Sonntagnachmittag in Lausanne, ein orthodoxer Jude war eingeladen, am gleichen Ort wie ich, und dann haben wir gesprochen über Daniel 9. Und da habe ich ihm gezeigt, der Messias kommt, er wird dann getötet und er wird kein Reich aufrichten. Und es hat ihn überzeugt. Das ist so der Hammer. Nicht wahr? Darum muss man sich fragen, ja, aber wie geht das im Allgemeinen mit den Rabbinern? Wie gehen die mit dieser Stelle um? Nun, nur ein Beispiel. Rabbi Moshe ben Maimon. Das war, kann man sagen, der größte Rabbiner im Mittelalter. Wegen seiner Wichtigkeit hat man ihn auch genannt, der zweite Moses. Ich war in einem Raum, 10 Juden sind, dann gibt es etwa 18 verschiedene Meinungen. Und wenn man dann wirklich die Diskussion stoppen will, dann muss man sagen, Moshe ben Maimon hat gesagt, ja, so. Und in einem Brief an die Gemeinde in Jemen, der Brief heißt Igeret Hateman, Brief, der jemenitische Brief. Da hat er dieser Gemeinde, und das war im Mittelalter, ja, also im 12. Jahrhundert, da hat er ihnen geschrieben, als sie ein Problem hatten mit einem falschen Messias. Es hat uns Daniel die Wissenschaft der Zahlen mitgeteilt. Doch dieweil diese Zahlen uns verborgen sind, wir verstehen sie nicht, haben die weisen gesegneten Andenkens, so nennt man die alten Rabbiner, gesagt, man soll diese Zahlen nicht nachrechnen, weil man sonst dem einfachen im Volk ein Ärgernis vor die Füße legt, sodass er zu Fall kommt, wenn er feststellt, dass diese Zeiten abgelaufen sind und der Messias ist nicht gekommen. Und darum haben die weisen gesegneten Andenkens gebetet, dass wer das trotzdem rechnet, dass sein Gemüt zerspringe und seine Rechnung zunichte werde. Aber Sie haben gesehen, die PowerPoint ist immer noch da. Und mein Gemüt ist okay. Also ich bin schon auch manchmal traurig, ja, aber das ist ja wieder etwas anderes. Das dürfen wir alle. Und das Gemüt ist nicht zersprungen. Aber das ist schon krass. Wirklich Kopf in den Sand. Einfach nicht rechnen. Und dabei muss man rechnen. Natürlich, die Zeiten sind abgelaufen und der Messias ist gekommen. Und der Herr Jesus hat über 300 weitere Prophezeiungen erfüllt. Und ich weiß noch, als Teenager bekam ich ein ganz wichtiges Buch, als ich 14 war. Einer hat mir das Buch geschenkt von dem amerikanischen Juden John Meldau, Der Messias in beiden Testamenten. So ein schönes Buch. Und ich sehe mich heute noch, wie ich da am Tisch saß und das gelesen habe, unterstrichen. Ich war überwältigt. Und er beschreibt auch Daniel 9, die Jahrwochen. Das hat meinen Glauben dermaßen gefestigt. Das ist wirklich etwas ganz Wunderbares. Und er schreibt in diesem relativ kleinen Büchlein, das es auch heute noch gibt, das man kaufen kann, es gibt etwa 330 erfüllte Prophezeiungen über den Messias, aber er behandelte nur einen Teil. Und ich kannte dann kein Buch, das etwa alle behandeln würde. Und dann habe ich wirklich begonnen, als Teenager eine Liste zu erstellen. Erstens, zweitens, drittens. Und ich habe alle messianischen Prophezeiungen so aufgelistet und bin durch das ganze Alte Testament gegangen. Und jedes Mal, wenn ich wieder eine Prophetie gefunden habe, habe ich die aufgelistet. Und dann ging es wirklich 298, 299, 300, 301 und so weiter. Und ich muss sagen, das hat meinen Glauben als Teenager so gefestigt, dass ich sage das nicht, um mich irgendwie zu loben, aber ich habe das Problem des Zweifels nie gehabt. Und auch in der Schule, wenn ein Deutschlehrer gegen den Glauben gesprochen hat, den christlichen Glauben, das war die Einladung. Und ja, und dann eben auch die Erfahrung zu machen. Ja, ich mag mich erinnern, wir nahmen Nathan der Weise durch, das Theaterstück. Und der Lehrer sagt, man kann nicht wissen, welche Religion wahr ist. Es gibt da keine Möglichkeit. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, mit der erfüllten Prophetie und über 300 Prophezeiungen auf den Messias hin. Und die Deutschstunde hat geendet. Ich seh das noch, seine beiden Hände so, ein bisschen schräg, ja, dann wo. Aber das sind wunderbare Erfahrungen. Die zeigen, dass das Wort Gottes wirklich Gottes Wort ist. Und eben so kann man wirklich beweisen, wie das der Apostel Paulus getan hat in Apostelgeschichte 9 und Apollos in Apostelgeschichte 18. Er bewies, dass dieser der Christus, das heißt der Messias ist. Christus ist ja griechisch für Messias. Wir können das beweisen und das sollten wir einsetzen. Die Leute sagen immer, ja, bringt uns Beweise. Ja, na gerne, dann. Und so können wir Juden und Nichtjuden damit erreichen. Und Leute kommen zum Glauben dadurch, wirklich. Ja, jetzt kommen wir zurück zu Daniel 9, 27. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Und jetzt geht es weiter. Und zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Ja, jetzt müssen wir also diese 7 Jahre nochmals da einzeichnen. Aber wir können da noch sagen, die ist zweigeteilt. Ja? Zur Hälfte der Jahrwoche, das heißt, da ist eingeteilt in 3,5 und 3,5 Jahren. Und dort in der Mitte der 70. Jahrwoche, da wird dieser kommende Fürst des Römischen Reiches, wird die Opfer stoppen. Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Oh, aber dann müsste es ja in Israel wieder einen Tempel geben mit Opfern. Und das darf es ja gar nicht, gemäß der Meinung von vielen. Die Opfer dürfen ja nicht mehr kommen und es darf kein Tempel mehr kommen. Aber die Bibel sagt, die kommen und dann werden sie gestoppt. Ja, und es ist so, viele Stellen in der Bibel sprechen von einem Endzeittempel in Jerusalem auf dem Berg Zion. Und zwar in dieser Zeit, bevor der Messias kommt. Und da werden sie wieder opfern. Aber in der Mitte der 70. Jahrwoche werden diese Opfer gestoppt werden. Wir werden gleich sehen, wie und warum. Und in dem Zusammenhang ist es doch schon interessant, dass seit 1967, damals vor fast 50 Jahren, das hat die 2000-jährige Sehnsucht des jüdischen Volkes nach dem dritten Tempel in eine ganz neue Phase gebracht. Und einer der Fallschirmspringer, die damals die Altstadt und den Tempelberg erobert hatten, der ist danach in eine Bibelschule gegangen, in eine jüdische, und eine Yeshiva, und ist Rabbiner geworden und hat später das Tempelinstitut gegründet. Das Mechon HaMikdash. Und da hat man vor Jahren begonnen, die Tempelgeräte wieder neu herzustellen, nicht als Modelle, sondern für den Gebrauch. Den 7-armigen Leuchter mit Gold für 1 Million Dollar und dann den goldenen Schaubrottisch und den goldenen Räucheraltar. Ich habe das alles gesehen und ich sage, wenn ihr kommt im nächsten Mai, ich zeige euch das. Und viele andere Geräte und dann... Ihr müsst mir einfach eine Mail schicken an info@rogelibe.ch und dann nehme ich euch auf die Liste und ihr werdet eingeladen. Ja, und dann seht ihr diese Geräte, die sind bereit da. Nicht als Modelle, sondern für den Gebrauch. Und auch der Brandopferaltar. Jetzt noch nicht so lange. Die Steine sind nur aufgeschichtet auf den Nachbarhügel. Und die sind nur aufgeschichtet, damit sobald der Tempelplatz frei wird, kann man die rüberbringen. Und dann könnte man im Prinzip gerade mit den Opfern beginnen, noch bevor das Tempelhaus gebaut ist. Das war ja auch so, als die Juden aus Babylon zurückkehrten. Esra 3. Sie haben zuerst einen Altar gebaut und gleich geopfert. Und erst im Jahr danach begann man, das eigentliche Tempelhaus zu bauen, das heißt, die Grundlage zu legen. Also, wir sind schon in einer spannenden Zeit, muss ich sagen. Und es ist ja so, in Hosea 3, da hat der Prophet diese lange Zeit der Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes vorausgesagt. Und zwar im 8. Jahrhundert vor Christus. Und da sagt er in Hosea 3, Vers 4, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten. Eindrücklich, wie da die lange Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes beschrieben wird. Von annähernd 2000 Jahren. Und dann heißt es, und ohne Schlachtopfer. Keine Opfer mehr. Ja, natürlich. Und seit dem Jahr 70 bis heute sind die Schlachtopfer ausgeblieben. Das waren viele Tage, nicht wahr? Und dann heißt es, und ohne Bildsäule, also keine Götzenbilder mehr. Das ist ja auch schon erstaunlich. Obwohl das Volk den Messias, die Masse des Volkes den Messias verworfen haben, sind sie nicht wieder in den Götzendienst zurückgefallen, so wie das war nach dem Auszug aus Ägypten, in der Zeit der Richter, in der Zeit der Könige, nicht wahr? Ohne Bildsäule und auch ohne Teraphim. Ohne Ephod und ohne Teraphim, das sind Hausgötzen. Nicht mehr Götzendienst und ohne Ephod. Das ist ein Teil der hohenpriesterlichen Kleidung. Und in den vergangenen 2000 Jahren hatte man keinen Hohenpriester mehr. Und damit auch keine hohenpriesterlichen Kleidung. Aber jetzt sind sie wieder gemacht worden. Ich werde sie euch zeigen. Also, alles gemacht. Und die Kleidung hat... Die ist unbezahlbar, möchte ich sagen. So teuer. Aber man hat sie wieder hergestellt. Und jetzt haben wir einen Ephod. Aber viele Tage hat man keinen Ephod mehr gehabt. Und jetzt haben sie auch wieder Fürsten. Denn das Wort hier für Fürst ist heute das Wort in Israel für einen Minister der Regierung. Interessant, ja? Viele Tage ohne König, ohne Fürsten. Aber nicht für ewig. Nur viele Tage, wenn in der Bibel steht, ewig, zum Beispiel im Neuen Testament, ewige Pein, Aionios, dann ist das ewig. Wirklich. Und wenn es aber hier heißt, viele Tage, dann heißt es wirklich viele Tage. Und sie werden viele Tage ohne Schlachtopfer sein, das heißt nicht ewig, die kommen wieder. Das ist der Punkt. Und dann, der nächste Vers, und danach werden die Kinder Israel zurückkehren. Das bedeutet, wieder ins Land zurückkehren und sie werden den Herrn, ihren Gott, suchen und David, ihren König. Und in jeder Rabbinerbibel kann man das nachschauen, Hosea 3, das ist der hebräische Text und auf der gleichen Seite sind die verschiedenen Kommentare aus dem Mittelalter und dann im Kommentar Metzudat David wird aufgenommen, David, ihr König, sieht man da, David, ihr König, David Malkam. Das ist der Messias. In der Endzeit, wenn sie dann zurückkehren werden, dann werden sie beginnen, den Messias zu suchen. Umkehrschluss. Also dann hatte die Masse des Volkes vor der Endzeit, vor der Zeit, wo sie zurückkehren, ein Problem mit dem Messias, denn später werden sie ihn ja suchen. Und wann wird das sein? Sagt Vers 4. Am Ende der Tage. In der Endzeit. Also Opfer müssen wieder kommen, nur viele Tage blieben sie aus. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 27 und wieder, ich zitiere nach meiner geliebten alten Elberfelder, es ist so genau, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Beschirmung der Gräuel. Das Wort Gräuel bedeutet in der Bibel an vielen Stellen ein Götzenbild. Und es ist ja so, der Herr Jesus sagt in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, wenn er dann wirklich von der Endzeit spricht, dort sagt er in Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, eben zum Beispiel in Daniel 9, 27, stehen seht an heiligem Ort, das heißt auf dem Tempelplatz. Und Matthäus fügt hinzu, wer es liest, der beachte es, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen, und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, nämlich auf 3,5 Jahre, so würde kein Fleisch gerettet werden. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Furchtbar. Aber der Jesus sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht an heiligem Ort, das ist also ein Götzenbild auf dem Tempelplatz. Und das ist so, der falsche Prophet, der falsche Messias, der kommen wird in der Zukunft. In Offenbarung 13 wird er in Vers 11 beschrieben als das Tier aus der Erde, das zwei Hörner hat wie ein Lamm, aber redet wie der Drache. 27 Mal in der Offenbarung ist der Begriff Lamm eine Bezeichnung für den Herrn Jesus, das Lamm Gottes. Und da ist es die Bezeichnung für den, der den Messias nachmacht. Eben den falschen Messias, den falschen Propheten. Der Messias sollte ja der Prophet sein, 5. Mose 18, Vers 15. Das ist der falsche Messias, das Tier aus der Erde. Und dieser falsche Messias wird ein Götzenbild herstellen, das sprechen kann. Nicht wahr? Das ist schon erstaunlich, weil in Psalm 115 heißt es, um den Götzendienst zu widerlegen, die Götter der Heiden haben einen Mund und können nicht sprechen. Ich habe so viele Götter gesehen in Indien und in Thailand und die hatten alle einen Mund. Keiner hat gesprochen. Der Antichrist wird ein Götzenbild machen, das sprechen kann und verlangt, dass alle getötet werden, die es nicht anbeten. Und dieses Götzenbild, diesen Gräuel, wird er auf dem Tempelplatz aufstellen. Und dadurch wird der Tempel verunreinigt sein. Und damit kann man nicht mehr opfern. Und jetzt muss ich noch erklären, dieser falsche Messias, dieser falsche Prophet, das wird der Freund sein von dem kommenden Fürsten, dem Herrscher des Römischen Reiches. In der Offenbarung ist dieser Fürst das Tier aus dem Meer. Offenbarung 13, Vers 1. Und diese beiden werden Freunde sein und miteinander zusammenarbeiten. Denn der kommende Fürst wird ja mit Israel einen Bund schließen für 7 Jahre. Aber ich muss betonen, mit Israel unter dem falschen Messias. Und man sollte den Ausdruck Antichrist aus dem 1. Johannesbrief, sollte man beziehen auf diesen Mann. Denn Antichrist bedeutet nicht nur der, der gegen Christus ist, sondern Anti bedeutet auch anstelle von. Der, der sich an die Stelle des Messias setzt. Und im 1. Johannesbrief wird der Begriff Antichrist gebraucht für falsche Propheten. Also, der Antichrist, einfach, dass keine Verwirrung entsteht. Manche nennen eben den kommenden Diktator von Europa, von dem Westen, den Antichristen. Aber man sollte den falschen Messias Antichrist nennen. Die arbeiten zusammen und also der Westen wird einen Bund schließen mit Israel unter dem falschen Messias. Aber das führt dazu, dass eben der Fürst aus dem Römischen Reich, der wird ja die Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Indem er seinem Freund sagt, stell das Götzenbild in den dritten Tempel. Und dann ist es aus mit den Opfern. Das macht klar, dass also diese beiden Tiere, diese Männer werden so genannt, weil sie typisch sein werden wie Tiere. Hat jemand schon mal ein Tier gesehen, das so zum Himmel raufschaut? Eine Kuh zum Beispiel. Die sind immer am Fressen da. Oder ein Affe im Zoo. Das sieht man nicht. Tiere schauen nach unten. Aber wir wissen von dem Herrn Jesus, heißt es in Johannes 17, er, der Sohn Gottes, hob seine Augen auf gen Himmel und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Der Mensch kann eine Beziehung haben zu Gott. Er sucht den Gott, kann den Gott des Himmels suchen. Aber das sind Tiere, die wollen nichts mit Gott zu tun haben. Und eben, die arbeiten so Hand in Hand. Und dieses Götzenbild wird sogar den Freund im Römischen Reich darstellen. Denn von dem Antichristen heißt es in Daniel 11, 36 bis 39, er wird sich erheben über alles, was Gott heißt. Eine Ausnahme, den Gott der Festungen wird er verehren. Der Gott der Festungen war im Altertum ein Begriff für Jupiter Capitolinus. Also Jupiter, dieser Vatergott, von der Festung in Rom, Kapitol genannt. Und so wird also der Antichrist die Menschen dazu führen, dass sie den kommenden Diktator von dem Westen verehren werden als eine Art Vater, Gott. Während er, der Antichrist, sich ausgibt als Messias, als Sohn Gottes. Und er wird also dieses Götzenbild im Auftrag des Tieres aus dem Meer aufstellen. Und der Herr Jesus sagt, wenn ihr diesen Gräuel seht, da spricht der Herr Jesus zu den gläubigen Juden in dieser Zeit, wenn ihr diesen Gräuel seht, dann müsst ihr auf die Berge fliehen, dann kommt die große Drangsal. Und jetzt wird uns klar, dann ist also diese zweite Hälfte der 70. Jahrwoche, das ist die große Drangsal. Das wird der schrecklichste Weltkrieg sein aller Zeiten. Und wenn Gott eben nicht beschränken würde auf 1260 Tage, 3,5 Jahre, würde die Menschheit sich selber ausrotten. Würde kein Fleisch, nicht keine Seele, kein Fleisch gerettet werden. Und der Auslöser wird sein, dieses Götzenbild auf dem Tempelplatz. Jetzt sehen wir also, der Antichrist und sein Freund im Römischen Reich, die werden Feinde sein der Tempelbewegung in Israel. Und darum werden die das stoppen. Aber wir hatten doch in Daniel 9, wir wollen ja genau lesen, in der Mehrzahl gelesen, wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Oh, wir haben erst einen Gräuel gefunden. Aber da steht wirklich, wegen der Beschirmung der Gräuel in der Mehrzahl. Also es muss mehr als ein Gräuel geben. Ja, natürlich. 2. Thessalonicher 2. Da heißt es ja von dem Antichristen, der genannt wird, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der Gesetzlose, der sich über alles erhebt, was Gott heißt. Genau wie das in Daniel 11, 36 bis 39 von ihm gesagt wird. Der wird sich selber in den Tempel Gottes setzen und sagen, dass er Gott sei. Und Tempel ist das Wort Naos, das meint das eigentliche Tempelhaus, nicht die gesamten Gebäude. Da geht er also hinein ins Tempelhaus des dritten Tempels, ins Allerheiligste, und wird sich dort hinsetzen. Ganz in Analogie zur messianischen Prophetie in Psalm 110, da sagt ja Gott zum Messias, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich gelegt habe deine Feinde als Schemel deiner Füße. Der Messias, der sich da im Allerheiligsten auf den Thron Gottes setzt. Ja? Und das macht er im dritten Tempel. Aber das sieht man natürlich von außen nicht, denn man darf ja nicht ins Allerheiligste gehen und schauen, was dort ist. Also es gibt zwei Gräuel Und einer ist sichtbar. Und darum sagt der Herr Jesus, Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung stehen seht. Also den kann man im inneren Vorhof sehen. Und dann weiß man, jetzt kommt die große Drangsal. Aber es gibt im Ganzen zwei Gräuel. Und der Text sagt, wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Beschirmung, quasi die Flügel darüber decken und das schützen, das bedeutet, das jüdische Volk, die Masse des jüdischen Volkes wird das akzeptieren und wird sagen, das ist gut, das ist richtig, was dieser Mann macht, dass er dieses Bild aufgestellt hat, das ist nicht wirklich Götzendienst. Götzendienst ist nur dann, wenn man eben tote Götzen anbetet, die ja gar nicht leben. Aber dieses Bild kann sprechen. Das ist nicht Götzendienst. Und noch was, Offenbarung 13, 11 und folgende sagt, der Antichrist wird sogar Feuer vom Himmel herabholen. Und da werden die Leute sagen, das ist ja klar, das ist der Beweis für den wahren Gott. So war es ja doch auch in 1. Könige 17. Der Gottesbeweis auf den Karmel. Die Baalspriester, die haben Baal angerufen, dass er Feuer vom Himmel schickt, also einen Blitz, um ihr Opfer zu entzünden. Die haben geschrien und getanzt und geritzt. Ein interessantes Thema, Ritzen. Die haben geritzt und es kam kein Feuer vom Himmel, obwohl Baal ja der Blitz- und Regengott war, der kananitischen Religion. Und dann hat Elia schlicht gebetet, Feuer vom Himmel kam. Und ganz Israel wusste, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Die 10 Stämme haben den wahren Gott erkannt. Und nun, der Antichrist wird genau das tun. Dann ist das doch der Richtige. Das kann nicht der Falsche sein. Und so werden sie sagen, nein, das ist gut. Er darf sich ins Allerheiligste setzen und dieses Bild, das ist korrekt, dass er das so macht. Die Leute von den Tempelwegen, das sind sowieso ganz komische Leute. Ja, also die werden diese Gräuel beschirmen. Und das wird Gott bestrafen. Wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und fest beschlossenes über das Verwüstete ausgegossen wird. Und jetzt haben wir doch schon gelesen, das war ein bisschen schwierig, Zerstörung von Jerusalem und den Tempel, und dann heißt es, das Ende davon wird sein durch die überströmende Flut. Und hier sehen wir, dieser Verwüster kommt und wird alles überschwemmen. Es wird ausgegossen werden, das Verwüstete. Das wird also ein letztes Gericht in dieser ganzen Serie vom Jahr 70 bis dahin sein über das jüdische Volk. Aber dieses letzte Gericht wird erst erfolgen, wenn der Antichrist das Götzenbild aufgestellt hat und die Masse das beschirmt. Dann kommt der Verwüster. Und dieser Verwüster wird an ganz vielen Stellen beschrieben. Bleiben wir nur im Buch Daniel. In Daniel 11 ist es ja so, dass alles schon längst erfüllt ist, Daniel 11, 1 bis 35. Ich habe mal ausgezählt, über 150 erfüllte Prophezeiungen. Und alles in der richtigen Reihenfolge, historisch nachweisbar erfüllt. Das habe ich alles belegt in meinem Büchlein, das man draußen findet, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Aber dann sagt Vers 35, dass sich alles verzieht bis in die Endzeit. Und dann kommt Vers 36 bis 39, da wird der Antichrist als Herrscher in Israel beschrieben. Der falsche Messias, der sich über alles erhebt und nur den Gott der Festungen ehrt. Aber dann in Vers 40 lesen wir, und zur Zeit des Endes, also in der Endzeit, wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen, mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zierde. Das ist nicht die Schweiz. Das Land der Zierde in der Bibel ist das Land Israel. Ja, und sehen wir, in der Endzeit, also dieser König, 36 bis 39, der wird in der Endzeit existieren. Und dann wird der König des Südens mit ihm einen Zusammenstoß haben. Ich habe ja gesagt, auf Ägypten ist kein Verlass. Und zwar wissen wir ganz genau, was es bedeutet, der König des Südens und der König des Nordens. In der erfüllten Prophetie, Verse 1 bis 35, kommt ja dauernd der König des Südens, der König des Nordens, der König des Südens, der König des Nordens vor. Und darum wissen wir genau, was das war. In der erfüllten Prophetie war das immer Ägypten. Der König des Südens, Ägypten im Süden des Landes Israel. Und dann kann ich auch noch gleich erklären, und der König des Nordens, wir wissen auch genau, was es war. Das war Syrien. Und zwar Großsyrien. Nämlich Syrien, Libanon, über Gebiete der heutigen Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan und Iran, Irak. Das ist der König des Nordens. Und darum müssen wir sehr gut aufpassen, was dort geschieht. Und diese vergangenen Umbrüche, die sind ganz entscheidend, dass der IS, der Islamische Staat, der Traum der muslimischen Welt entstanden ist, dass wir da die Taliban haben, bis Afghanistan, Pakistan, dass wir da die Hezbollah haben im Libanon. Die haben so viele Raketen gegen Israel, wie normalerweise vielleicht 20 Nationen zusammen. Und da gruppiert sich etwas und wir sehen, wie die Türkei zu einer Großmacht aufsteigt. Und hinter allem ist die Idee des islamischen Staates, des islamischen Reiches. Nur, die streiten sich. Das ist typisch. Die haben schon immer gestritten. Immer Streit. Das ist das Kennzeichen von Ismail, der ja ein Stammvater war von Mohammed. Er streitet immer mit seinen Brüdern. Aber sie können sich dann zwischendurch auch wieder einigen. Und das ist sehr, sehr schlimm, wenn die sich einigen, dann werden sie stark. Und das wissen sie auch. Und wie kann man sich einigen? Ja, wenn man den gleichen Feind hat. Und der ist schon längst ganz klar benannt. Das ist Israel. Da könnte einer sagen, ja, aber gut, ein großer Teil bestimmt, aber ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, Iran, dass die mit diesen Sunniten zusammenarbeiten würden. Nicht? Ja, die sind so gegeneinander. Ja, aber was macht Iran? Die unterstützen Hamas im Gazastreifen. Und Hamas ist sunnitisch. Das geht. Es funktioniert schon gegen Israel. Und Hamas unterstützt den IS in Ägypten. Aber Iran ist doch gegen IS. Ja. Und trotzdem wird er indirekt über Hamas wieder unterstützt. Also da muss man die Augen darauf richten. Da entwickelt sich dieser Feind, der König des Nordens. Und so wird Ägypten zuerst eine Konfrontation haben mit Israel und dem Antichristen, aber nur um abzulenken. Und dann kommt der tödliche Schlag von Norden. Und wir haben gesehen, der König des Nordens wird alles überschwemmen und überfluten. Das ist eben diese überflutende Gericht. Und ich kann schnell weiterlesen. Er wird in das Land der Zierde eindringen, Vers 41. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen, Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Interessant, Edom liegt im heutigen Südjordanien, Ammon in Jordanien auf der anderen Seite des Toten Meeres. Und dort werden die 144.000, aus Offenbarung 7, der gläubige Überrest, der sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren wird, die werden die Vorhut sein des Überrestes aus Israel, der sich bekehren wird. Und die werden, sobald sie das Götzenbild sehen, Matthäus 24 ernst nehmen, also sie kommen zum Glauben an den Messias, und dann fliehen sie auf die Berge und gehen nach Jesaja 14 hinüber nach Moab. Gott sagt, Moab, nimm meine Flüchtlinge auf, verbirg sie bei dir. Die kommen nach Moab und die werden dann dort verschont bleiben, 3,5 Jahre während der Drangsalszeit. Und darum ist es interessant, dass dieser König des Nordens überschwemmt alles. Und die Länder, die nicht mitmachen, die werden eben hier gebodigt werden, erniedrigt werden. Und dann heißt es aber, Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon werden entrinnen. Also Ammon, das ist Nordjordanien. Der Städtename Amman kommt von Ammon. Da wird nur die Oberschicht davon kommen. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Also Ägypten ist dann nicht auf der Linie. Ägypten kommt dran von dem König des Nordens. Und zwar, um die Kassen zu füllen. Es braucht viel Geld für Krieg. Und dann heißt es aber weiter, und Libyer und Kuschiter werden in seinem Gefolge sein. Libyen, dort ist übrigens der IS schon heute. Und Kusch ist in der Bibel die Bezeichnung für Äthiopien, und zwar Äthiopien im Sinn, das Land südlich von Ägypten, speziell Sudan. Und Nordsudan ist auch islamisch. So wird Ägypten in die Knute genommen werden, Libyen und Sudan. Aber es geht weiter. Aber Gerüchte von Osten und von Norden werden ihn erschrecken. Ja, aus dem Osten werden dann die Könige von Sonnenaufgang kommen. Offenbarung 16. Von jenseits des Euphrats. Die werden auch intervenieren. Und von Ägypten aus im Norden, da haben wir dieses große Schiff EU, das heute wackelt. Aber wenn der starke Mann kommt, das Tier aus dem Meer, er wird die Gewalt direkt von Satan bekommen. Dann wird das Römische Reich sehr stark werden. Er wird auf dem Thron Satans sitzen. Muss man sich vorstellen. Wenn der Messias dann später kommt, er wird auf dem Thron Davids sitzen. Aber dieser Mann wird auf dem Thron Satans sitzen. Und die sind ja verbündet mit Israel. Und die müssen dann eingreifen. Und darum erschrickt er über diese Gerüchte und will zurück, um die Position im Land Israel zu festigen. Werden ihn erschrecken und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Sein Ziel ist einfach, so viele zu töten, wie es nur geht. Der IS hat vor einiger Zeit gesagt, ihr Ziel ist es wahrscheinlich, dass vielleicht 500 Millionen Menschen umkommen werden. Wenn nur so etwas sagen, ist ja unfasslich. Und dieser Charakter ist hier zu sehen, vertilgen und verderben. Und weiter, er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer, das ist das Mittelmeer, und dem Berg der heiligen Zierde. Das ist der Tempelberg. Also, wenn dieser Angriff kommen wird von Norden, wird ganz Israel überrannt werden. Joel 2 sagt, das Land ist wie der Garten Eden und wird verbrannt. Und dann wird Jerusalem erobert werden. Das Ziel ist eben der Tempelberg. Der dritte Tempel. Aber das kommt nicht, sobald der dritte Tempel gebaut ist, sondern erst, wenn der Antichrist den dritten Tempel verunreinigt, dann zieht Gott seine schützende Hand weg. Und der Verwüster wird kommen. Wegen der Beschirmung der Gräuel, nicht wegen des Baus des dritten Tempels. Aber der dritte Tempel kommt dran, ja? Und darum kommt er also wieder zurück aus Ägypten, festigt seine Position in Jerusalem. Und das ist also genau das Gebiet zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Da wird die Front aufgestellt werden. Könnte ja so einen Schlachtplan zeichnen. Ne? Habe ich auch gemacht. Und dann muss natürlich das Römische Reich eingreifen. Und in Offenbarung 16 heißt es, dass das Römische Reich sich versammeln wird nach Harmagedon. Alle aus dem Erdkreis werden versammelt werden. Und Erdkreis ist dort in Offenbarung 16 Oikumene. Wir wissen, wie in Lukas 2 in der Weihnachtsgeschichte, der Fachbegriff für das Römische Reich. Die werden kommen. Und wenn die kommen vom Westen, wo sollen die Schiffe hin? Ja, der große Militärschiffshafen im Mittelmeer in Israel ist in Haifa. Nicht in Joppe, Jaffo bei Tel Aviv, wie im Alten Testament, als Jona floh und nach Spanien gehen wollte, nach Tarsis. Nein, in der Neuzeit ist der große Hafen oben in Haifa. Da werden die großen Kriegsschiffe dort einfahren und genau im Hinterland ist die riesige Ebene Harmagedon. Dann können sie dort aufmarschieren, eine zweite Front bilden gegenüber dem König des Nordens. Und ja, spannend, nicht wahr? Und noch ein Punkt. Zum Beispiel, wenn man oben steht auf dem Karmel, sieht man schön in die Harmagedon-Ebene von Muchraka aus, sieht man einen der größten Militärflughäfen Israels in Harmagedon. Also ideal auch für die Luftwaffe, um sich dorthin zu verschieben. Und eben, das wird alles ganz ausführlich beschrieben in der Prophetie. Nebst Daniel 11, 40 bis 45, Joel 1 und 2, Jesaja 28, 29, Micha 5, Sacharja 12 bis 14 und so weiter und so fort. Noch viel mehr Stellen. Und das wird alles stattfinden in dieser großen Drangsal. Das heißt also, dieser Angriff von Norden wird den größten Weltkrieg aller Zeiten auslösen. Der Verwüster von Norden. Darum ist er so wichtig. Und vor kurzem hat mich jemand gefragt, wird das der dritte Weltkrieg sein? Da habe ich gesagt, nein, das würde ich nicht so sagen. Ich sage, das ist der letzte Weltkrieg. Ja, muss ich nicht festlegen auf Nummer drei. Ja, ja, es könnte auch jetzt ein Weltkrieg losgehen und das wäre noch nicht die große Drangsal. Aber das wird der letzte Weltkrieg sein, korrekt. So muss man eben auch manchmal aufpassen mit den Formulierungen, dass man sich ganz sorgfältig ausdrückt und damit es auch wirklich hinhält. Und nicht wahr, wir sind jetzt am Ende des sechsten Zeitalters. Und was geschieht nach dieser langen, traurigen Entwicklung, in der sogar der Messias, der als Heiland der Welt gekommen ist, getötet wurde? Dann muss ein Ende kommen mit dem totalen Gericht. Jawohl. Und dann wird der Herr Jesus eben nach diesen 7 Jahren erscheinen und das 1000-jährige Reich einführen. Frieden und Gerechtigkeit, wie das in Daniel 9 steht, dass diese Gerechtigkeit kommen wird nach den 70 Jahrwochen. Dann kommt eben das siebte Zeitalter. Aber eben der Abschluss ist das Gericht der Welt, in dem der König der Könige und Herr der Herren kommen wird und weltweit die Nationen richten wird, um dann sein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens aufzurichten. Und so sehen wir auch das sechste Heilszeitalter, zwar besonders komplex, nicht wahr? Aber es ist ganz nach Schema. Ein guter Anfang. Ein Bund, den Gott schließt, und es gibt trotzdem noch Segen für Israel. Das Haus Davids darf weiter regieren, allerdings als ein niedriges Königreich. Aber es wird nicht weggemacht. Und dann kam aber die traurige Entwicklung ab Zedekia, und das führt schließlich dazu, zu einem Ende, das das totale, weltweite Gericht fordert. Und dann sind wir beim siebten Heilszeitalter. Jetzt kommt das 1000-jährige Reich. Und auch da, wenn der Herr Jesus wiederkommt, da wird es einen wunderbaren Anfang geben mit Segen. Er kommt vom Himmel und wird das Reich Gottes aufrichten. Ein Reich von Frieden und Gerechtigkeit. Und er wird von Jerusalem aus regieren und wird auf dem Thron seines Vaters David sitzen, wie das in Lukas 1 steht. Und von dort aus die ganze Welt regieren. Natürlich, das wird eine Übergangszeit sein, wo da muss alles aufgeräumt werden. Von der großen Drangsalszeit hier. Aber dann wird wirklich eine herrliche Zeit kommen. Und das ist eben das, was wir schon am Anfang gesehen haben, das wird die Fülle der Zeiten sein. Gewissermaßen alle Zeitalter sind Vorbereitungen, Ausrichtungen gewesen auf dieses letzte Zeitalter des Friedens und der Gerechtigkeit. Und da möchte ich lesen aus Offenbarung 20. In Kapitel 19, Vers 11 wird die Wiederkunft des Herrn Jesus aus dem Himmel beschrieben, wie er kommt als Richter der Welt. Und wie er das Tier und das Tier aus dem Meer und den Antichristen, den falschen Propheten, vernichten wird. Ja, das wird ja die große Überraschung sein, wenn sich der Westen, das Römische Reich in Harmagedon versammeln wird. Die kommen nicht, weil sie denken, jetzt wird wahrscheinlich bald mal die Wiederkunft Christi erfolgen. Nein, die glauben doch nicht, dass Jesus Christus auferstanden ist. Für sie ist der Nazaräer schon längst tot. Aber sie kommen eben, um diese Leute da aus dem Norden in die Schranken zu weisen. Sie sind ja verpflichtet. Sie haben einen Bund gemacht für 7 Jahre. Und darum müssen sie da eingreifen. Aber das wird die Überraschung sein, wenn der Herr Jesus aus dem Himmel kommt in Harmagedon. Und wie wird dann das Römische Reich auf ihn reagieren? Ja, das wird in Kapitel 17 in der Offenbarung gesagt, in Vers 14. Wir wissen, damals hat das Römische Reich den Herrn Jesus kreuzigen lassen, unter Pilatus. Aber wenn er wiederkommt, ist das Römische Reich da. Und Offenbarung 17, Vers 14, diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Unglaublich. Die kriegen gegen den Herrn Jesus. Man muss sich vorstellen, mit schweren Waffen in Armageddon. Bum, bum, bum. Nach oben, ja? Wenn der Herr kommt. Aber wir wissen, der Herr konnte auch durch verschlossene Türen gehen. Aber wir lesen weiter. Und das Lamm wird sie überwinden. Denn er ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. So wird er einen Feind nach dem anderen besiegen, eben in Harmagedon, die Armeen des Westens. Aber, da sagt einer, eigenartig, er kommt in Harmagedon, sagt Offenbarung 16. Aber ich habe doch gelesen in Zacharia 14, er kommt auf dem Ölberg. Und der Ölberg ist ganz anderswo. Der Ölberg ist in Ostjerusalem, neben dem Tempelberg. Zacharia 14 sagt, der Herr wird eben kommen und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Ja, natürlich, er wird diese Nationen dort richten. Das ist der König des Nordens. All die aus dem Gebiet von Libanon, Syrien bis Pakistan, die werden dort versammelt sein, weil ihr Ziel ist der Tempelberg, der Dschihad um Jerusalem. Und dann wird der Herr diese Nationen dort vernichten. Aber, sagt einer, ich habe gelesen in Jesaja 63, da wird der Messias kommen in Edom und wird dort die Völker zertreten. Aber Edom ist der Südjordanien. Natürlich, dort wird auch eine Versammlung sein von kriegerischen Nationen und der Herr Jesus wird in Edom, in Südjordanien erscheinen und wird sie richten. Es ist ganz klar, wer ist dieser, der von Edom herkommt, in hochroten Kleidern? Ich bin's. Und er sagt, ich habe die Völker zerstampft. Von Edom her, das ist Südjordanien. Aber das ist einfach eine Phase. Und der Herr wird eben auch erscheinen auf dem Ölberg. Und dann wird er diese Völker dort vernichten. Und er wird erscheinen in Harmagedon. Und um es noch ein bisschen interessanter zu machen oder komplizierter, Er wird in Ägypten erscheinen. Jesaja 19, Vers 1. Der Herr kommt auf einer Wolke nach Ägypten. Der Herr wird in verschiedenen Phasen alle Feinde vernichten und wird schließlich eben die Völker richten bis an die Enden der Erde. Lesen wir in den Psalmen. Und dann kommt erst der Friede. Der Herr Jesus wird also zuerst so regieren wie König David, der alle Völker besiegt hatte. Und das gab die Grundlage für Salomo, um ein Friedensreich zu haben. Der Herr Jesus wird zuerst eine Davidsregierung haben und dann eine Salomonsregierung des Friedens. Und jetzt, ich sagte ja, wir sollen Offenbarung 20 aufschlagen. Dann lesen wir in Vers 1, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und der Satan ist. Und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, auf dass er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet wären. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Da haben wir das 1000-jährige Reich. Und da wird am Anfang der Satan in den Abyssos, einen Abgrund, hinabgetan und gebunden werden. Also während dem ganzen 1000-jährigen Reich wird es keinen Satan mehr geben, der die Völker aufhetzt, der die Menschen verführt. Wunderbar, nicht wahr? Aber dann auch unverständlich. Es gibt ja solche, die sagen, ach, vergesst das mit diesem Dispensationalismus. Das 1000-jährige Reich, das ist heute. Wir sind im Reich Gottes, nicht wahr? Das ist heute. Das ist nur eine symbolische Beschreibung unserer Zeit. Das ist nicht etwas Zukünftiges, das 1000-jährige Friedensreich. Ja, bitte. Und wo ist der Satan gebunden? Der Teufel ist ja los. Weltweit. Wie kann man sowas sagen? Das ist wirklich die Schrift verdrehen. Es wird ganz klar gesagt, dann wird der Satan gebunden sein und er kann die Völker nicht mehr verführen. Aber heute verführt er sie. Überall. Aber dann beschreibt Offenbarung 20, wie eine wunderbare Zeit des Friedens kommen wird. Offenbarung 20. Eigentlich eine sehr kurze Beschreibung des 1000-jährigen Reiches in der Offenbarung. Warum so kurz? Weil das 1000-jährige Reich im Alten Testament so ausführlich schon beschrieben ist, muss das in der Offenbarung nicht mehr ausgeführt werden. In der Offenbarung werden ganz besonders die Dinge ausgeführt, die im Alten Testament noch nicht so ausgeführt worden waren. Das gibt einen Schlüssel für ein gutes Verständnis der Offenbarung. Das brauchte es nochmals, um alles abzurunden. Aber darum diese kurze Beschreibung. Und dann wird es auch im 1000-jährigen Reich eine Entwicklung geben. In das Reich kommen nur Wiedergeborene hinein. Der Herr wird die ganze Welt richten und es wird sich zeigen, dass das eben so ist, wie er Nikodemus damals in dieser Nacht in Jerusalem erklärt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nur Wiedergeborene werden in das 1000-jährige Reich hineingehen. Und es wird so sein, dass ein Überrest aus allen Völkern sich bekehren wird, der durch die große Drangsal hindurchgeht. Und ein Überrest aus Israel. Schließlich ein Drittel. Ich habe gesagt, die 144.000 zuerst. Aber dann ein Drittel aus Israel wird sich bekehren, sagt Sacharja 13, Vers 8. Und dieser Überrest aus Israel und der Überrest aus allen Völkern und allen Stämmen wird ins 1000-jährige Reich hineingehen. Aber auch dann wird es nach Schema gehen. Eine traurige Entwicklung. Wie geht das? Ja, die werden wieder Kinder haben. Und sehr viele Kinder. Es wird keine UNO mehr geben, die sagt, möglichst wenig Kinder. Nein, die werden wieder kinderfreudig und kinderliebend sein. Und so lesen wir in Jesaja, dass in kürzester Zeit wird Israel sagen, und wird es zu eng? Wo sollen wir mit unseren Kindern hin? Ja, kein Problem. Nicht wahr? Am Anfang des tausendjährigen Reiches werden die Grenzen beschrieben in Hesekiel 47 vom Bach Ägyptens bis zum Euphrat. Aber der Bach Ägyptens, das ist nicht der Nil, das ist El Arish, dieses Wadi, wo in der Nähe auch heute die Grenze zwischen Israel und Ägypten verläuft. Aber Gott hat ja im Abrahamsbund gesagt, 1. Mose 15, am Schluss, vom Strom Ägyptens bis zum Euphrat. Und im tausendjährigen Reich, sagt Jesaja, wird die Wüste aufblühen. Und so können sie sich dann ausdehnen über Negev, über die Sinai-Halbinsel bis zum Nil. Aber die werden viele Kinder haben und auch die anderen Völker werden viele Kinder haben. Und es ist so, Spurgeon hat gesagt, die Gnade fließt nicht im Blut. Und heute würde man sagen, die Gnade ist nicht in den Genen festgelegt. Jede Generation muss sich selber bekehren. Und im tausendjährigen Reich werden sich nicht alle bekehren. Aber darüber mehr morgen noch.